Boah, 1, 2, 5, Test, Test. Ich hab sowas noch nie gemacht, so, ne? Ja, hallo, liebe Kurvis. Hier ist Gästekurve Podcast, so, ne? Und hier sind auf jeden Fall die besten Döner-Esser von ganz Deutschland. Hier sind Matthias Esch und Christian Schiffer. Viel Spaß, ne?
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Folge 54 von Gästekurve, der Podcast.
54, 74, 90, 2010.
Deutschland ist das allerhöchste Land.
Schön.
Ja, herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe unseres Podcasts. Hallo Schiffi und natürlich auf diesem Weg nochmal im Namen aller 20.000 Kurvis, die diesen Podcast hören. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag in London. Und was mich natürlich vor allem interessiert, wie hast du denn dann an deinem Geburtstag das 4:0 von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln erlebt?
Boah, ey. Tschüss Matthias. Also so nicht. Tschüss. Nee, also erstmal hallo natürlich. Hallo Matthias. Hallo liebe Kurvis. Ich bin jetzt
ein Jahr älter, du musst was lauter reden. Ich bin jetzt 39. Da geht einem vieles nicht mehr so leicht von der Hand.
Es hat wirklich fast pünktlich um 0 Uhr am Samstag hat mein Knie links angefangen weh zu tun. Ich habe jetzt Knieschmerzen als alter Mann einfach.
Oh. Sehr gut.
Aber um auf deine Frage zu antworten, ich habe das einzig Richtige gemacht. Mir ist natürlich aufgefallen, dass sie in London in keinem Pub, in keiner Sportbar, sonst wo, dass sie da den FC zeigen werden.
Ach so, ja, natürlich, ja klar.
Und deswegen konnte ich dem Spiel gut aus dem Weg gehen und habe dann irgendwann so etwas angetrunken schon, mich dann getraut, mal im Internet nachzugucken, was das Handy so sagt, und habe dann natürlich gesehen, ah ja, okay, vollkommen untergegangen. 4 Tore Borussia Dortmund, kein Tor Köln. Jetzt sind wir natürlich mitten in der Krise. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, der FC ist in der Krise. Jetzt sind wir mitten drin. Parallel geht der Siegeszug von Bayer Leverkusen weiter. Die Bayern fallen über die Bremer. Es ist, was ist denn da los? Was ist das denn? Ich meine, du kannst ja mega zufrieden sein. War das denn ein gutes Spiel? Ich kann jetzt gar nicht mitreden, leider. Ich kenne nur das Ergebnis.
Also Dortmund hat es schlau gemacht und relativ früh das 1:0 erzielt durch Daniel Mahlen und das war eigentlich schon der Genickbruch für den FC.
Der hat doch, hat er nicht im Hinspiel schon, der Mahlen, geht bei mir ein rotes Licht an. Ach, der hasst den FC, ne? Der schießt da gerne Tore.
Ja, der hat sogar 2 Tore geschossen am Samstag und hat auch im Hinspiel am ersten Spieltag in Dortmund gegen den FC getroffen. Da ein sehr glückliches Tor ganz spät. Absolut recht. Also den FC mag er anscheinend nicht.
Nee.
Und jetzt ergibt sich in der Tabelle ein interessantes Bild, denn Bayer Leverkusen hat zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, das wird auch wahrscheinlich so sein, wenn ihr die Folge hört, 48 Punkte. Aber wir nehmen am 23. Januar auf und morgen, am 24. Januar, zu dem Zeitpunkt, wo die Folge veröffentlicht wird, ist dieses Spiel dann schon vorbei, spielt Bayern das Nachholspiel gegen Union. So.
Richtig.
Und das ist natürlich jetzt, da ist Druck. Der FC Bayern muss performen, sonst sind es nämlich 7 Punkte Rückstand und das wäre dann schon eine ganze Menge Holz. Also Bayer Leverkusen als einziges Team in Europas Top-Ligen immer noch unbesiegt, unglaublich eigentlich. Und also die steuern in Richtung Meisterschaft, das ist wirklich kaum zu fassen.
Ja, also noch könnte man es verstolpern. Das Problem ist, es weist bisher nichts darauf hin, dass das passieren könnte oder würde. Die funktionieren einfach und das wird auch Xabi Alonso sein im Hintergrund. Der macht den Unterschied, glaube ich. Ach ja.
Ja, also man sieht es, wenn sie aus der Kabine kommen, ja. Also das war bei dem Stuttgart-Spiel der Fall, ja. Das war bei dem Augsburg-Spiel der Fall und das war jetzt auch gegen Leipzig der Fall. In Stuttgart und in Leipzig sind sie mit einem Rückstand aus der Kabine gekommen und haben dann jeweils, ich glaube so 4 Minuten oder so, oder 10 Minuten spätestens nach Wiederanpfiff getroffen. Das heißt, da passiert was in der Kabine. Also, und das kann ja nur auf Xabi Alonso und seine Ansprache zurückzuführen sein. Natürlich, klar, die machen auch eine Videoanalyse. Wahrscheinlich erkennen die auch ganz gut, wo die Stolpersteine beim Gegner sind und so weiter und so fort. Aber was man einfach sagen kann, da wird auf jeden Fall sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Und jetzt zum Beispiel in dem Spiel haben 3 Verteidiger getroffen. Also die Breite und die Möglichkeiten in diesem Kader, die sind erstaunlich. Wie gesagt, hinten raus, wenn es dann irgendwann darum geht, dass Leverkusen vielleicht im DFB-Pokal und in der Europa League auch noch dabei ist und da dann auch wichtige Spiele anstehen, dann wird es interessant. Der Frühling wird spannend für Leverkusen. Und da haben die Bayern jetzt natürlich einen riesen Vorteil, denn sie sind nicht mehr im DFB-Pokal dabei. Und ja, in der Champions League, seien wir ehrlich, haben sie ein sehr machbares Los gegen Lazio Rom. Und danach weiß man ja nicht, was kommt. Also da ist alles möglich und alles offen. Ha, wird ein interessanter Fußballfrühling. Ich freue mich drauf.
Auf jeden Fall.
Nicht so,
auf jeden
Fall.
Ja, also man versucht ja als FC-Fan, wenn man jetzt nicht fanatisch ist, das sind ja eigentlich die wenigsten so, dann versucht man natürlich das so ein bisschen auch jetzt von außen zu sehen. Ne? Es ist jetzt alles keine Überraschung. Wir wussten, dass es finanziell zum Beispiel alles nicht klappt, dass man jetzt keinen riesen tollen Neuzugang bekommt. Das ist jetzt aber sportlich irgendwie nach Steffen Baumgart, ich meine, ist natürlich jetzt auch ein bisschen früh, das zu sagen. Es war jetzt das 2. Spiel unter neuem Trainer und da kann man jetzt noch nicht sagen, so, der funktioniert nicht in Köln. Ist ja auch undankbar, dass dann direkt der BVB vorbeikommt. Ne?
Timo Werner Schulze-Edel meinst du, ja.
Timo Werner Schulze-Edel, genau. 100 Promille haben wir gefragt. Ach nee, haben wir. Entschuldigung. Genau, da kann man jetzt noch keine Serie prophezeien. Außerdem bist du als Trainer nie safe, das sehen wir bei Tuchel jetzt. Entsetzt dich das nicht auch, wie das Netz dann mit so jemandem umgeht, wenn einmal so ein Spiel daneben geht? Ich meine, jetzt müssen wir natürlich nicht allzu viel Mitleid mit den Bayern haben, ne? Auch ganz klar. Aber wenn Thomas Tuchel gegen Werder Bremen verliert, dann wird er im Netz wieder irgendwie durchs Dorf gejagt mit der Mistgabel. Das kann es auch nicht sein, ne? Ist auch kein Umgang.
Naja, klar, es ist überhaupt kein Umgang, gebe ich dir komplett recht. Was natürlich ein bisschen ungeschickt ist, ist, dass er vorher bei DAZN dann im Interview bei meinem Kollegen Danny Herzog, liebe Grüße, fantastischer Kollege.
Grüße.
Also wirklich, wirklich, wirklich fantastischer Kollege. Dass er dann da sagt, ja, wir haben so toll trainiert und so. Nee, lass das doch. Also sag das doch nicht. Das ist doch, das bringt doch niemandem was. Also dadurch gibst du doch nur den Druck weiter irgendwie an die Mannschaft. Und Manuel Neuer hat es ganz gut gesagt. Der FC Bayern ist in dieser Saison in der Rolle des Jägers und nicht des Gejagten. Und das ist eine untypische Rolle für die Bayern. Denn auch letzte Saison, als Borussia Dortmund fast deutscher Meister geworden ist, war Dortmund ja nur ganz wenige Spieltage vor den Bayern. Das heißt, die Bayern waren eigentlich die ganze Zeit da oben. Und gut, dann am Ende, am letzten Spieltag, da geht es dann nur noch darum, wer die besseren Nerven hat. Das hatten natürlich die Bayern. Das hat der BVB dann nicht. Und das hätte, glaube ich, auch Leverkusen nicht, obwohl sie so solide performen. Also hinten raus ist das dann nochmal eine andere Nummer, da kann man auch 3-mal Xabi Alonso als Trainer haben, aber da geht es dann auch darum, wer auf dem Rasen steht und wie deine Erfahrung in solchen Situationen ist. Also das wird nochmal schwer für Leverkusen, aber insgesamt, ist natürlich, Thomas Tuchel wird da jetzt wirklich auseinandergenommen und es ist natürlich ein bisschen ungerecht. Auf der anderen Seite, you get what you give, das ist halt,
Das muss man fairerweise auch sagen, genau. Ich bin ja damals auch nicht zum Mathelehrer gegangen und habe gesagt, boah, ich habe jetzt wochenlang gelernt, ey, ich werde so hart abliefern. Und dann ist es doch wieder eine 5, so, ja, Überraschung, Christian, was hast du denn gedacht, so. Und bei Tuchel würde manchmal so ein bisschen Bodenständigkeit und, ja, auch eine andere Wortwahl.
Ja.
Genau, also andere Wortwahl. Das ist der einzige Spitzentrainer, bei dem ich das Gefühl habe, dass der keinen Kommunikationsberater hat, der nochmal über die Sachen drüber guckt oder den nochmal fragt. Ich meine, du kennst es ja von unserer Zusammenarbeit noch, dass man sich nochmal rückversichert. Ist das in Ordnung, was ich jetzt vorhabe zu schreiben, ja, zu erzählen etc.? Manchmal ist man ja auch einfach ein Fachidiot seiner eigenen Texte. Das kann ja auch sein. Oder du siehst halt nicht zu weit über den Tellerrand, wenn du die ganze Zeit dich nur mit dem Verein auseinandersetzt. Kann ja alles sein. Aber dann muss doch irgendein Berater, der das gelernt hat, der das kann, muss doch dann nochmal zu dir sagen, so, ja Thomas, es wäre gut angesichts der Situation jetzt, wie es ist hier, wir sind Zweiter, wir sind die Jäger, dass du da jetzt ein bisschen runterfährst, ne? Dass du jetzt nicht hier irgendwie von oben herab. So. Und das kommt bei ihm irgendwie nicht an. Oder es passiert nicht. Vielleicht haben sie auch alle Angst vorm Tuchel, weiß ich ja nicht, wie es hinter den Kulissen abläuft. Fakt ist, für das Level, auf dem der ist, professionell und vom Können her, ist das ziemlich, wie soll man sagen, holprig, was da manchmal passiert seinerseits.
Naja. Ja, also ja und nein. Also eigentlich ja, total, hast du total recht. Auf der anderen Seite, wenn man sich mal überlegt, also der FC Bayern hat jetzt, also Stand jetzt der Aufnahme nach 17 Spielen 41 Punkte. Das ist sehr, sehr ja, gut. Das ist sehr, 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 ja, sehr viel. Also es haben bislang ja, sehr wenige Teams diese Punkteausbeute geschafft. Ja, also die haben fast jedes Spiel gewonnen. Das darf man nicht vergessen. Aber naja, Leverkusen, das ist halt ihr Pech, ist besser. So, und ja, das ist eine undankbare Rolle für Thomas Tuchel. Letzte Saison war es genau andersrum, ja, da hat er irgendwie mit so einem Rumpelfußball und mit Ach und Krach die Meisterschaft noch geholt, weil der BVB es nicht hinbekommen hat, aber mein Gott, sowas passiert einmal, das wird auch wahrscheinlich Borussia Dortmund nicht nochmal passieren, das ist nun mal einmal damals, einfach ja, damals so gewesen, ja, das waren einfach unglückliche Umstände, das muss man dann auch einfach abhaken, es ist schade, aber mein Gott, man wird auch die Möglichkeit noch in anderen Konstellationen nochmal bekommen. Der BVB, das sage ich ja auch immer wieder, hat die Möglichkeit, die Bayern zu ärgern. Man sieht es jetzt an Leverkusen. Leverkusen hat auch deutlich weniger Geld und es geht trotzdem. Also es hat einfach auch was mit mannschaftlicher Geschlossenheit und solchen Sachen zu tun. Und jetzt hat Bayer Leverkusen bislang das richtige Rezept. Und dann steht er doof da. Aber wer weiß denn, wie es ist im April? So, Fußball ist ein ja, schnelllebiges Geschäft. Wenn Leverkusen ja, Sport schwere generell, Aufgaben... Klar. Ja, ja, schwere Aufgaben haben die vor sich. Die spielen im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart. Es ist auch super schwierig und unangenehm, auch wenn die ein bisschen abbauen jetzt in der Rückrunde. Aber ey, da kann alles passieren. So, und ja, da wird man stimmt, das Ganze vielleicht nochmal neu bewerten. Ich glaube, Thomas Tuchel steht über irgendwelchen Kommentaren auf Social Media oder so, steht er drüber.
Ja,
und ich finde, es ist auch prinzipiell okay, dass er die Mannschaft mal lobt und mal kritisiert. Das kann er ja letzten Endes machen, wie er will. Aber insgesamt hast du natürlich recht, ergibt sich da so ein Gesamteindruck, dass er so ein bisschen, ja, er wirkt einfach manchmal, und das war ja nicht nur beim FC Bayern bislang so, sondern auch bei anderen Jobs, wo er war, haben wir auch schon oft besprochen, er wirkt manchmal einfach ein bisschen beratungsresistent, ein bisschen stur.
Ja.
Er ist natürlich ja, ein absoluter
stur,
Fußballfachmann.
Stur ist das Stichwort.
Ich kann auch ja, verstehen, wo das herkommt. Fachlich wird er das mit Sicherheit besser wissen als all seine Berater, aber es bringt ja nichts. Also, was man natürlich auch noch sagen muss, er hat auch schon mal die Champions League gewonnen. Es gibt nicht so viele Bayern-Trainer, denen das schon gelungen ist. Ja, wobei, ja, also, ja, okay, klar, Guardiola und Ancelotti hatten auch schon die Champions League gewonnen, aber halt nicht mit Bayern dann. Und er hat sie auch noch nicht mit Bayern
hier,
gewonnen.
Jupp,
also
Jupp
vielleicht,
auch.
Ja, ja, okay, also vielleicht ist die Aussage doch nicht ganz richtig. Also die meisten Bayern-Trainer haben das irgendwann geschafft. Ja, aber es ist so, also er hat ja auf jeden Fall die Expertise, das meine ich, aber die Art und Weise, wie er das manchmal rüberbringt, ist einfach sehr unbequem. Es ist nicht so, als wären Jürgen Klopp und Pep Guardiola nie unbequem,
ja, aber halt anders, die sind anders,
anders
unbequem.
Irgendwie, ja,
ja.
Die also, ja, ist schwierig, ne? Jürgen Klopp, also, wenn man mal ehrlich ist, Jürgen Klopp schnauzt auch die Journalisten ständig an.
Ständig bei Kloppo ist es wirklich Teil dieser Menschenfänger-Mentalität, also jetzt im Positiven natürlich, dass der überhaupt noch frei rumlaufen kann draußen. So, der ist eigentlich, wenn man jetzt mal ehrlich ist, der hat sich bei den Journalisten wirklich Klopper geleistet und der hat sich auch bei den Leuten, mit denen er arbeitet, Klopper geleistet. So. Und mit Kollegen und Rivalen sowieso. Das kann man jetzt noch unter gesunder Schlagabtausch verbuchen, so, aber dass die Außenwirkung von dem so positiv ist, liegt auch einfach daran, dass er im Kern ein sympathischer Typ ist, aber der hat seine Entgleisungen gehabt. Und bei Pep Guardiola, der strahlt immer dieses Ding aus, ich bin unantastbar, aber auch auf eine Art und Weise, die nicht gänzlich unsympathisch wirkt. Also das ist total faszinierend, wie so diese Welttrainer funktionieren. Ganz anders dann José Mourinho, den wir ja beide mögen. Mhm. Der aber irgendwie das nicht so hat. Also da finde ich, da kippt das gerade so in den letzten Jahren und bei den letzten Engagements, die er so hatte sportlich, da kippt das langsam in so eine merkwürdige Grumpy-Richtung. Ich glaube, Mourinho ist einfach grumpy. Hat jetzt wieder hier seine Abfindung kassiert. Die kleinste, die er mitgenommen hat bisher, ne? In Rom.
Mhm. Ja, ja.
und steht jetzt wieder zur Verfügung. Wäre das eigentlich mal ein Dortmund-Trainer, Matthias? Was meinst du?
Der ist ja wohl mit Hans-Joachim Watzke befreundet. Es gab aber immer wieder mal Gerüchte, dass er nach Dortmund geht. Ja, ja. Es gab auch mal einen legendären Fall, da hat, weil er glaube, ich korrigiert mich, wenn das falsch ist, Trainer von Real Madrid. Und Dortmund hat in der Champions League gegen Real Madrid gespielt, hatte aber vorher ein Spiel bei Greuther Fürth. Und dann ist José Mourinho nach Fürth gefahren, also wirklich absolut absurd, und hat sich auf die Tribüne gesetzt, weil es ist nun mal einfach manchmal so, das kenne ich auch, wenn du auf diesen Presseplätzen oder Ehrenplätzen da sitzt, dann siehst du das Spielfeld von der Seite. Und das macht so einen unfassbaren Unterschied. Du siehst es zwar im Fernsehen auch von der Seite, aber halt nochmal anders. Also wenn du auf der Tribüne sitzt, im Fernsehen ist ja Bewegung im Kamerabild. Und wenn du auf der Tribüne sitzt, es ist wirklich unfassbar. Du kannst halt genau sehen, wie läuft die Mannschaft an. Und klar, mit seinem geschulten Trainerauge sowieso. Aber es macht einen Riesenunterschied. Wirklich einen Riesenunterschied. Und da hat er sich gedacht, ich muss mich auf Borussia Dortmund intensiv vorbereiten. Mhm. Ja. Und hat sich dann da hingesetzt und ich glaube, geil. Im Zuge dessen hat er Hans-Joachim Watzke mal so ein bisschen näher kennengelernt und die beiden sind irgendwie Buddies, aber ich glaube, beim BVB ist dieses Trainer-Thema erstmal keins, also Edin Terzic ist Trainer und sollte es da irgendwann Probleme geben, hast du mit Nuri Sahin und Sven Bender ja jetzt zwei hervorragende Möglichkeiten selber auf der Bank sitzen. Da gibt es, glaube ich, andere Themen, die da brisant sind. Ich finde ja, wenn man jetzt diese vier Trainer hat, Mourinho, Klopp, Guardiola und Tuchel, ist ja wirklich eine ganz spannende Diskussion, ne? Also,
ja, total.
Erstmal haben alle vier schon mal die Champions League gewonnen. So.
Genau.
Jürgen Klopp und Thomas Tuchel jeweils nur einmal. Aber Jürgen Klopp hat natürlich diesen Vorteil, dass er 2006 bei der WM dieser sympathische TV-Experte da war an der Seite von Johannes B. Kerner.
Ja,
und
ja.
Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist nie weggegangen. Natürlich, er war dann Dortmund-Trainer und da war er auch sympathisch und so weiter und so fort.
Schöne Theorie.
Aber das ist halt, wenn jetzt ist ja wieder EM in Deutschland und ich weiß gar nicht, wer da jetzt Experte sein wird, aber wenn du da, also Schweini für die ARD natürlich, aber beim ZDF werden es ja wahrscheinlich wieder Mertesacker und Kramer sein oder so, aber jemanden hast.
Die machen das ja auch gut.
Ja, aber wenn du jemanden hast, der so authentisch und so nahbar auch und so, einfach mit so einem Sonnenschein das Ganze macht, wie Jürgen Klopp das damals gemacht hat, dann ist ja das, was danach kommt, erstmal relativ egal. Also jeder weiß ja oder wusste ja, der ist ja Fußballtrainer und danach steht er wieder an der Seitenlinie und dann wird das alles wieder ganz anders gesehen. Und ich glaube, da hat er sich einen riesigen Bonus erarbeitet, den er dann erstmal über Jahre hinweg nutzen konnte. Dann war er sportlich natürlich sehr erfolgreich. Dann hat er die großen Bayern als einziger so richtig über Jahre hinweg ärgern können. Das hat auch riesige Sympathiewerte hinterlassen. bei vielen Deutschen. So, also, und ich glaube, und jetzt ist der in England, klar kriegt man das ab und zu mit, dass der dann Journalisten anschimpft, aber ist, wenn wir ehrlich sind, das ist doch dem Otto-Normalverbraucher völlig egal. So, bei ja, Pep Guardiola,
klar.
Der kam dann, wir können es ja gleich auch nochmal von hier selber im Podcast hören, mit seinem herrlichen Akzent nach München. Ich meine, wenn man das hört, das ist einfach sympathisch.
Ja, das also vom Typus her sind die alle super, ne? Wenn du die ranken müsstest nach dem Motto, mit wem gehe ich ein Bier trinken, dann wäre der Kloppo bei mir nach wie vor auf der 1.
Ja.
Dann käme rein aus Interesse, wie der privat ist, Mourinho auf der 2. Ich glaube, dann schon Pep und ja, der letzte wäre bei mir halt Tuchel, weil ich gehe davon aus, dass der anstrengend ist, dass der das allein schon anfängt mit, du kriegst eine 8-Minuten Sprachnachricht, so, hier ist Thomas, Grüße. Ich bin aus dem veganen Restaurant gerade rausgekommen. Ich habe mir gedacht, ein Bier, da fühle ich mich immer so voll. Wollen wir uns beim Bubble Tea treffen vielleicht? Hier hat ein Bubble Tea aufgemacht. Ich schicke dir meinen Standort gleich, da können wir Bubble Tea trinken, weißt du? Und dann hast du schon keinen Bock. Du sitzt in der Bahn, du müsstest jetzt komplett in die andere Richtung zurück zum scheiß Bubble Tea Laden fahren. Da bin ich schon abgefuckt. Nein, Thomas, da machen wir nicht.
Aber der ehrlich Kloppo gesagt... irgendwie
Kloppo also, wird dir irgendwie schicken, so, ja, ich bin schon 2 Stunden hier, ich hab schon Vorsprung, ja, beeil dich, ja, so, und da hast du viel mehr Bock drauf, viel mehr Bock.
Aber das ist ja dieses Bild, das man sich selber von den beiden zeichnet, und ich glaube, dass das überhaupt nicht so ist. Also
nein,
ich glaube,
das
ist, dass Thomas Tuchel,
natürlich nicht.
Also natürlich, es ist ja, ich weiß ja auch, wie du das meinst und so, aber ich glaube, Thomas Tuchel ist im persönlichen Umgang, gerade wenn er dich irgendwie gut findet. Also,
ja.
Guck mal, der Unterschied ist, glaube ich, Thomas Tuchel ist jemand, der guckt immer erst auf die Leistung, glaube ich, und dann auf
glaube
die
ich
Menschen.
Auch.
So, und das, das ist natürlich unbequem, aber ich glaube, er selber fühlt sich mit dieser Rolle eigentlich sehr wohl. Und der Erfolg, er ist deutscher Meister schon geworden, er ist schon Champions League-Sieger geworden und. In Paris ist er Meister geworden und so weiter und so fort. Der Erfolg gibt ihm ja in der Summe absolut recht. So, und der FC Bayern wollte ja auch so einen Trainer, weil du hattest auch schon Trainer wie Carlo Ancelotti, ich weiß nicht, was da hinter den Kulissen passiert ist, aber die einfach gar nichts zu Uli Hoeneß gesagt haben, die das einfach ausgesessen haben und sich gedacht haben, ja, lass den mal reden, so, am Ende entscheide ich und so weiter und so fort. Und ich glaube, das hat Uli Hoeneß, glaube ich, total gestört, weil er hatte noch nicht mal so diese Sprachebene, um ihm zu sagen, ich bin hier der Boss, ich mach's so bis 2050.
Listen to me, Ancelotti, you are nothing, this is my Munich, my Munich.
So.
Und ich glaube, Uli Hoeneß braucht diesen Gegenspieler auch, der braucht auch Trainer, an denen er sich so ein bisschen reiben kann.
Das stimmt.
Ein Jupp Heynckes würde auch nicht immer nur zu allem Ja und Amen gesagt haben.
Nee,
und
auf gar keinen Fall. Die wollten zum Beispiel, die wollten mir den Rouladendonnerstag streichen. Da habe ich aber gesagt, Freunde, wenn der Rouladendonnerstag ausfällt, dann könnt ihr hinter mich aber ein X machen. Und X heißt in dem Fall, ich komme nicht mehr. Dann sind wir keine Freunde mehr.
Herr Heynckes, bei mir im Arbeitszimmer ist ein Rouladen, Rouladen. Nee, ein Rollladen ist kaputt, der geht nicht mehr runter. Könnten Sie da vielleicht
mein
mal kommen und reparieren?
Mein Rollator war auch mal kaputt. Da musste ich mich 2 Wochen tragen lassen von meinen Enkeln.
Herr Heynckes, ich habe auch gutes Werkzeug hier, aber ich kann das nicht selber.
Ich erinnere mich, früher sind wir von Mönchengladbach über Reit gefahren, da fuhr ein Bimmelbähnchen.
Ja.
Und manchmal standen die Kohlearbeiter links und rechts an den Gleisen und haben gewunken, wenn wir Kinder da vorbeigefahren sind.
54, 74, ne? Ja, genau.
Das war mein Highlight der Woche, wie man sagt, auf Neudeutsch.
Jetzt nochmal zurück zu dem Rollladen. Also, Sind Sie eingeschlafen?
Nein. Ja, ein bisschen.
Okay, also, ich
aber
glaube,
schon
dass...
März?
Gefühlt
im
schon.
März fahre ich auf Busreise nach Spanien.
Ah, schön.
Wenn meine Frau geschenkt nach Tarragona, ist an der Küste.
Könnten Sie vielleicht Könnten Sie vielleicht den Christian nochmal ans Mikro?
Wer ist das?
Das frage ich mich auch regelmäßig.
Christoph!
Er kommt.
Ja.
Danke.
Schiffi?
Herr Heinkes, da
bist
lang.
Du wieder da?
Herr Heinkes, ja. Herr Heinkes, da ist keine, das ist der Schrank. Ach Gott. Naja. wo waren wir denn jetzt?
So, wir waren jetzt,
also Tuchel, ich finde, Tuchel und seine Außenwirkung.
Ja, und ich finde diese Diskussion, wenn man jetzt diese vier Welttrainer nimmt, so nebeneinander, ist ja hochspannend. Also die haben ja alle, das ist ja total geil, das auch mal so miteinander zu vergleichen, weil bei José Mourinho habe ich jetzt noch gar nichts zugesagt. Er war wieder in seiner Zeit bei der Roma sehr lebhaft, hat ständig rote Karten bekommen und war eigentlich so, ich glaube, du hast schon recht, er versucht immer noch dieses The Special One-mäßige zu leben, ja, und genau der zu sein. Und ich glaube, er muss jetzt selber so ein bisschen
halte den Mythos am Leben. Ich meine,
ja,
allein
so
schon
mehr, ja.
Allein schon Europa League Finale. Ich hab's, um ehrlich zu sein, mir war egal, wer gewinnt. Ich wollte es sehen, um Mourinho auf der Bank ausrasten zu sehen. Und er hat einen ja auch nicht enttäuscht, ne?
Nein, ja.
Er ist ja immer schön
ausgeflippt.
Und die Conference
League hat er gewonnen. Also der hat quasi alle großen Titel hat er mal mitgenommen. Also von daher, also ja, das
und,
ist schon.
Und mit vielen großen Spielern gespielt. Mein Highlight ist ja immer noch das Video mit, wo er über Balotelli spricht.
Das
ne?
ist
er
so
ihm,
geil.
dass er ihm in der Kabine sagt, so Mario.
No second yellow card. Ja.
No
ja.
second yellow card, we need you. This time we need you.
No red card, so, no red card.
Promise,
no red
promise
card.
Me. No red
promise
card.
Promise me, promise me. After
second
4 minutes.
Half, second half after 4 minutes, Balotelli red card.
Red card. Wie geil ist das? After 4 minutes, red card.
Red card.
Und dann lacht er auch
und dann,
so.
Und dann lacht er selber, ja genau. Oh, ist das alles geil. Aber Tuchel, gebe ich dir völlig recht, weil wir erinnern uns, wir haben mal mit Charlotte Voll gesprochen.
Ja.
Unserer sehr guten
Bayer Leverkusen, ja.
Sehr gut, unserer auch bei Leverkusen, jetzt reicht's aber langsam. Ey, Leverkusen kauft ja wirklich alles weg.
Leverkusen ist neu Bayern. Das dauert aber nur 2 Jahre, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Dann kaufen die Mario Götze, obwohl er gar nicht bei Leverkusen spielt. Und
ja,
dann wird Bayern wieder Meister.
Den habe ich gerade bei FIFA zum AC Florenz gekauft, mit dem ich aktuell die Saison spiele.
Oh, das passt gut. Das passt gut.
Okay.
Da passt er auch gut hin. Das wäre ein realistischer Transfer.
Ja, habe ich mir nämlich auch gedacht. Und Loftus-Cheek habe ich gekauft. Ruben Loftus-Cheek, der war sehr teuer und funktioniert noch nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall Charlotte Voll. Die hat uns nämlich erzählt, dass sie bei Paris Saint-Germain damals aufhörte. Und wie das dann so ist, man zieht dann um und ihren ganzen Kram rausgebracht hat auf die Straße. Und Thomas Tuchel kam vorbei, der damals noch Trainer war bei PSG. Und half ihr, das Zeug zu verstauen. Und das zeichnet wieder ein Bild von einem Sympath, ne? Wenn man jetzt mal ehrlich ist. Das,
ja,
das
eben.
Mourinho
deswegen,
macht,
glaube,
weiß ich nicht.
Ich glaube, er ist, glaube ich, eigentlich gar nicht so. Und die Frage ist halt immer natürlich, ich bin ja selber einer von dieser schlimmen Journalistenbande. Es ist nun mal einfach auch nicht so leicht, in diesen Verhältnissen, wo jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird, dann auch noch mit Social Media und so, aber auch in diesen Interviews und so, immer den richtigen Ton zu treffen, dann mit dem ganzen Druck, den die Trainer haben, da muss ich es schon ein Stück weit in Schutz nehmen. Und wenn selbst ein Jürgen Klopp regelmäßig da irgendwie völlig aus der Haut fährt, klar, der hat manchmal eine kurze Zündschnur, aber an sich ist das schon ein Menschenfreund, kommt das nicht von ungefähr. Guardiola übrigens letztens auch wieder in so einer Pressekonferenz so super, fast zynisch mit einem Journalisten umgegangen, also es ist schwierig. Die Folge mit Charlotte Voll können wir euch natürlich nur noch mal wärmstens ans Herz legen. Damals war ich
das
auf Mauritius, wo die Folge aufgenommen wurde. Die gibt es auch noch bei YouTube zu sehen, falls ihr mal Langeweile habt. Und,
stimmt, du warst du warst auf Mauritius, ich war in Franken, sie war in Paris. Wahnsinn.
Völlig verrückt.
Wahnsinn.
Ja. Glaubst du denn, so Stand jetzt, Bayer Leverkusen wird deutscher Meister?
Ach Matthias, eigentlich,
du willst das
also,
doch gar nicht.
Pass auf, es gäbe ein schlimmeres Szenario, das wäre Mönchengladbach wird Meister. Davon sind sie weit entfernt. Nicht so.
Die Vorstellung!
Ja, die könnte noch gar nicht damit umgehen. Das wäre genau wie, der 1. FC Köln nee. Wird wirklich deutscher Meister. Also keiner wüsste doch, wie er das handeln soll, um Gottes Willen.
Nein.
Deswegen, also, es ist schon mal nicht das Schlimmste, was passieren kann aus Sicht des FC-Fans. Und man muss ja auch mal fair sein, es ist halt einfach sportlich, es ist ja geil, was gerade passiert. Die schummeln sich das ja nicht zusammen, die haben keinen, es gibt ja keinen Leverkusen-Dusel. Das, ja, weißt du, dass man ihnen jetzt ähnlich unterstellen würde, so naja, der Schiri pfeift schon gerne pro Leverkusen. Nein, das ist ja alles Quatsch. Die haben jetzt auch Arbeitssiege hinter sich. Der Vorletzte hat es gezeigt, dass sie auch die ekligen Spiele gewinnen, wo man einfach durchhalten muss. Und das sind leider die Qualitäten, wie du auch sagst, das sind leider die Qualitäten, die ein Meister haben muss. So, jetzt kommt noch der Nervenpunkt dazu. Das wissen wir noch nicht. Dafür ist es ja noch ein bisschen früh und die Saison noch nicht spät genug. Das wissen wir dann tatsächlich erst in ein paar Monaten oder in ein paar Wochen. Mal gucken. Ja, aber ja, so langsam, das willst du nämlich auch nicht hören, ne? So langsam muss man nämlich auch mal von verdient sprechen. Das ist so ein bisschen das Problem.
Da hast du ein bisschen recht, das fällt mir ein bisschen schwer, weil ich weiß nicht, ich kann mich selber noch nicht so richtig damit anfreunden, dass Bayer Leverkusen jetzt in dieser Rolle ist. Also ich denke mir so ein bisschen, wo kommt das denn her? So, wann ist das denn passiert?
Und das wäre doch eigentlich eure Xavi Rolle Alonso. Gewesen.
Ja, eben. Und das tut auch so ein bisschen weh. Und Xabi Alonso ist das natürlich. Da wiederum sehe ich jetzt irgendwie gar nicht so, dass man, also manche Dortmund-Fans sagen auch, warum hat man Xabi Alonso nicht als Trainer geholt und so. Ich glaube, das wiederum hätte vielleicht gar nicht funktioniert. Also in Leverkusen da, wo er ein bisschen weniger Aufmerksamkeit am Anfang hatte, das war perfekt. Also da konnte er ganz in Ruhe arbeiten, hatte ruhige Trainingswochen und ich habe mir das irgendwann mal in Ruhe angeguckt, was total irre war. In der letzten Saison, wo er ja am Ende auch schon Trainer war, hat er Leverkusen ganz verschiedene Formationen ständig spielen lassen. Mal mit einem Stürmer, mal mit zwei Stürmern, mal in einem 4-3-3. Und hat quasi diese Saison, wo es halt für Leverkusen um nicht mehr so viel ging, also sie haben ja am Ende dann doch noch die Europa-League-Qualifikation auf den letzten Metern geschafft, wovon sie jetzt sehr profitieren. Aber ich glaube, da hatte er jetzt nicht so den Druck. Leverkusen stand ja am Ende der Hinrunde nah am Abstiegsplatz. Und er musste die Werkself da rausholen, hat das dann super gemacht. Und dann hat er einfach mal so ein halbes Jahr lang rumprobiert und auch mal geguckt, irgendwann wurde Florian Wirtz dann wieder fit und dann hat er geguckt, was mache ich eigentlich mit dem, das ist ja quasi mein bester Spieler, was für eine Rolle soll der überhaupt bekommen, in welchem System funktioniert der am besten und das haben gar nicht so viele mitbekommen und nach Richtig. Und nach hat er sich da so durchgetestet, dann kam irgendwann, ironischerweise, bei dem Spiel war ich auch als Reporter, das Spiel in Leverkusen gegen euch, gegen den FC. Da hat er dann auch ein bisschen was ausprobiert, das ging dann schief, ja, weil Köln musste gewinnen, um den Abstieg zu vermeiden, das war kurz vor Saisonende, und das hat er dann aber auch einfach so sportlich wegmoderiert, wo man normalerweise sagen würde, da wäre eigentlich die Hölle los gewesen in Leverkusen, aber in der Europa League ist er dann weit gekommen und so hat er das einfach gemacht, dann hat er die komplette Vorbereitung zur Saison genutzt, 6 Wochen am Stück, hat den Kader ganz früh fertig gehabt, also all diese entscheidenden Transfers mit Xhaka, mit Boniface, mit Grimaldo und so, die hat er alle früh eingetütet.
Grimaldo auch wahnsinnig
gefährlich. Und konnte mit denen arbeiten. Ja, also da muss man echt sagen, Hut ab. Also die Arbeit, die da geleistet worden ist, die war perfekt. Ja, und du hast recht. Also so richtig komplett einverstanden damit bin ich irgendwie noch nicht. Also und deswegen denke ich auch so ein bisschen, vielleicht geht das ja am Ende doch noch schief. Es ist aber nicht so, dass ich den Leverkusen-Fans das gönnen würde. Also ich würde mich schon freuen, wenn mal jemand anders Meister wird als der FC Bayern, ja.
Ja, ey, das auf jeden Fall. Mit diesen versöhnlichen Worten können wir doch mal Werbung machen.
Ja, vielleicht könnte uns ja mal, ich bin immer so auf der Suche nach Leuten, die hier lange nicht zu Wort gekommen sind, weil ich weiß, dass du früher auf der Arbeit dann manchmal so Leute so ausgepackt hast, also deren Stimmen, wo ich so gedacht habe, wo kommt das denn jetzt her? Das fand ich immer sehr, sehr lustig. So,
Ja, stimmt.
Ja. Oft waren das dann so alte Leute oder so. Fällt mir jetzt gar kein Beispiel ein. Doch, ich hab direkt was. Und zwar könntest du vielleicht mal die Mutter von Luke Mockridge uns in die Wärme. Sowas fand ich unglaublich lustig. Ja, bitte.
wo wir gerade von ganz kurzes Anekdötchen, da müssen wir auch echt Werbung machen. Ich ärgere Luke damit ab und zu und schicke dem wirklich zu den schrägsten Uhrzeiten Sprachnachrichten als seine Mutter. Und jetzt hat er mir vor, das war so Ende des Jahres, letzten Jahres, hat er mir dann eine Sprachnachricht zurückgeschickt, so, von wegen, er würde sich zwar immer darüber amüsieren, aber ob ich das runterfahren könnte. Muss dir vorstellen, so du kriegst so morgens um 3:30 oder so am Wochenende, kriegst so Nachrichten so,
Luki, die Mama hier, hör mal, ich hatte einen Traum, du hättest die Hände nicht über der Bettdecke, jetzt bin ich aufgewacht, schweißgebadet und denk mir, das stimmt doch wohl nicht, der Junge hat doch wohl die Pfoten über der Bettdecke, oder nicht? Mach das mal bitte, dankeschön, die Mama, tschüss.
So. Und genauso
moderieren wir jetzt moderieren wir in der Werbung. Also, hört euch das an, wenn euch die Produkte gefallen, dann könnt ihr euch das ja kaufen, müsst ihr aber nicht. Ist natürlich, kann jeder selber entscheiden, wir sind ja ein freies Land noch. So, viel Spaß, tschüss.
Ach, so, jetzt haben wir schön Werbung gemacht, so muss es sein. Weißt du, was ich gut finde?
Richtig. Dass, was denn?
Dass Olli Kahn auf der Gedenkfeier in der Allianz Arena von Franz war. Das finde ich gut. Das ist,
wow, was ist das für ein absurder Satz? Ja, okay, ja.
Nee, aber das ist menschliche
Warum?
Größe. Das zeigt so dieses so, ja, ich bin sauer auf den Verein, ich bin sauer auf alles hier, wie es gelaufen ist.
Ja, okay, das stimmt, ja.
Aber eine Legende ist gestorben, mit der man auch viel verbindet und die ja einfach viel für den Verein getan hat und für Fußball Deutschland getan hat. Da gehe ich heute hin. Das hat Größe. Olli Kahn, wenn du das hörst, geiler Typ.
Schön. Und erstaunlich, dass sie ihn reingelassen haben. Also, nach dem, was
auch,
er so...
Auch das.
Auch gut vom FC Bayern, also ernst gemeint. Ja.
Schwamm drüber. Komm jetzt lass mich doch los. Lass mich los jetzt.
Ja, es war...
Was macht denn... Also, ich frage mich immer so, was macht denn Oliver Kahn als nächstes? Und ich habe persönlich meine Fantasie, dass Oliver Kahn seit Jahren neben Jens Lehmann wohnt. Dass der extra... also der hat so einen Stalker engagiert, der immer guckt, dass Jens Lehmann, also da, wo Jens Lehmann wohnt, da werden die Nachbarn daneben dann so rausgemobbt, damit Olli Kahn da einziehen kann und die beiden dann so einen permanenten Streit haben. Ist das wahr, Herr Kahn?
Ja, es ist absoluter Quatsch. Jeder, der mich kennt, weiß, ein Olli Kahn geht jetzt zu DSDS. In die nächste Staffel, aber nicht in die Jury, sondern als Kandidat. Ja, aber schon geübt. Wollen Sie mal was hören?
Ja, gern.
Also, ich habe gedacht, ich gehe mit zwei Nummern hin. Die erste ist The Winner Takes It All. The Loser Standing Small. Ja, dann muss
dreimal nein.
Und das andere ist, in einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer Zeit, ja, war eine Biene sehr, sehr bekannt. Von der sprach alles weit und breit. Da muss ich auch nochmal ran. Aber es ist halt ein Traum.
Du siehst aus wie meine Klobrille. Du klingst. Wie der Bart von Kevin Kurani, dreimal nein.
Ja, Dieter auf jeden Fall recht. Ich finde, also du bist so dein Typ, so ich verstehe das nicht, was du mir sagen willst, so weißt du, ich meine, so ich fand das nicht gut, so wenn du Frau wärst, so mit Bubis, so weißt du, ich meine, dann würde ich sagen, so ja, okay, Augen zugedrückt und fertig, so, ne? Aber so muss ich leider sagen, du bist leider nicht so Superstar-mäßig, ne? Sorry, ne?
Ja. Also Pietro Lombardi, nein. Dieter Bohlen, nein. Wer sitzt denn da noch eigentlich in der Jury? Ich weiß das gar nicht. Jens Lehmann.
Jens Lehmann. Dem einfach einen Zettel zusteckt.
Die machen alles zusammen. Ich schwör's dir. Das wird nie berichtet. Ich glaube, dass die auch nach der Karriere, die müssen alles machen. Die gucken immer, wer hat wo den günstigsten Sprit, wer hat die größte Garage, wer kann dem anderen am meisten mit der Kettensäge den Gartenzaun durchsägen.
Ah, der Jens Lehmann hat einen Weber-Grill, Schatz. Ja, wir müssen los Weber-Grill kaufen, einen größeren.
Ja, kann wirklich
das
sein.
Das ist ein permanent, es gibt so Leute, die brauchen das. Ja, die haben einen permanenten Wettbewerb in ihrem Leben und ich bin super froh,
da
dass es
dran.
Uns beiden nicht so geht, weil es muss unglaublich anstrengend sein. Du hast ja immer zu tun, da bist ja auch nie zufrieden. Also es ist ja furchtbar. Nee, also das wäre ja gar nichts für mich. Also,
ja, das ist so Teil von diesem ganzen Spiel, ne? Jim Carrey hat doch jetzt irgendwie wieder einen geilen Spruch rausgehauen. Der ist ja auch von Hollywood komplett enttäuscht und sagt, er macht nichts mehr. Muss er auch nicht mehr, wenn man sich mal Vermögen stimmt. Jim Carrey einfach mal googeln, das ist schon interessant.
Lohnt sich.
Und der hat zum Beispiel jetzt auch gesagt, ich wünsche allen, dass sie mal berühmt und reich sind, um zu sehen, dass das einfach nicht alles ist, so, wo man sich auch denkt, okay.
Da hast du recht.
Da hat er absolut recht, das ist noch nicht alles. Aktien braucht man natürlich auch noch. Ja.
Ich habe so ein Video gesehen, Schiffi, ich habe dir das, glaube ich, an deinem Geburtstag geschickt. Ich weiß,
du hast mich komplett zubelästigt mit Robert Geis. Ich bin angekommen in London, Junge. Liverpool Street. Wir stehen da und gucken, okay, wo müssen wir jetzt hin? Dieses U-Bahn-System ist ja einerseits das Schönste der Welt, weil es funktioniert, aber auch das Unübersichtlichste der Welt.
Ja, das stimmt.
So, und die ganze Zeit kommen irgendwelche Nachrichten von Matthias als Robert Geis, dann kommt der echte Robert Geis hinterher als Video, dann kommt wieder Matthias als Robert Geis, dann kommt Matthias als Matthias, der kommentiert, was Robert Geis gesagt hat. Also du warst wirklich, ich hab gedacht, kokst der jetzt, oder hat der ADHS? Was war denn da?
Nee, ADHS einfach, ach geil, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass das so intensiv war. Doch,
okay,
stimmt,
dann ADHS.
Also, ich hatte Langeweile und das habe ich sehr selten. Und habe folgendes Video geguckt, was ich euch auch nochmal total empfehle. Bei Instagram gibt es eine Seite, die heißt Geißen-Memes. Boah, Junge, das ist so brillant. Also, und komm, die Geschichte müssen wir jetzt einmal an aller Ausführlichkeit erzählen. Es kann auch sein, dass wir sie schon mal erzählt haben in diesem Podcast. Ich glaube aber nicht. Und zwar geht es da um Folgendes. Die Geißens haben vor geraumer Zeit, vor vielen Jahren, sich überlegt, also natürlich in erster Linie kam, dass die ihr Ja-Wort erneuern. So, dann waren die in Las Vegas und sind da mit einem entsprechenden Schlitten vorgefahren, vor irgendeine Scheppe und haben da mit so einer Frau ihr Ja-Wort erneuert. Das Geilste war aber an diesem Video, dass das Ganze wohl in der Mitte in der Mittagszeit passiert ist und Robert Geis und ich haben eine Sache gemeinsam.
Ja.
Wenn es 13 Uhr ist, dann haben wir beide Knast.
Das 13 Uhr am Tacho, da habt ihr Knast, jawohl, richtig.
Ja, das bedeutet, es muss was rein in den Kiemen, sonst fallen die Schuppen ab. Ja?
Richtig.
Und dann kriegen wir einfach auch sehr schlechte Laune. Und genau in dieser Stimmung steht er mit seiner Frau da vor dieser amerikanischen Kapelle und die Traurednerin, die natürlich auch extra Deutsch spricht, damit das alles nicht so, damit er ein bisschen barrierefreier ist, sage ich mal, erzählt das da alles und dann gibt es einen überragenden Moment, dann sagt sie, es gibt auch Leute im Leben, die haben nicht so viel Glück wie ihr und sind immer noch auf der Suche nach der Liebe und dann sagt Robert Geis einfach mitten in diesem pseudoromantischen Moment rein, ja, da haben die Pech gehabt. Und dann ist das alles irgendwie vorbei und dann sagt er, hör mal, daneben steht halt noch so ein Elvis-Imitator, also auch in Kostüm und so. Und dann sagt er halt irgendwie, hör mal, Elvis, kannst du mir was zu essen besorgen? So geil, einfach gerade nach diesem romantischen Moment. Der geht dann los, Carmen übersetzt alles auf Englisch, das ist auch sehr sehenswert, und besorgt Robert Geis einen Cheeseburger, einen riesen Cheeseburger, den er dann isst, denn damit ist er auch ganz zufrieden, dann ist alles gut. Und jetzt kommt ja der Twist an der Geschichte. Als wir beide noch zusammengearbeitet haben, hat unser ehemaliger Chef mit Robert Geis, erinnerst dich, ein Hörbuch aufgenommen.
Mit beiden, weißt mit Carmen und mit Robert.
Mit Robert, genau. Und Oliver hat sich dann irgendwann mal ganz viel Zeit genommen im Feierabend und die XXL-Version dieser Geschichte erzählt. Ich muss sagen, das ist wirklich eine seiner besten Geschichten. Wirklich lag lachend auf dem Boden. Weil das Ganze fand natürlich in Monaco statt.
Monaco,
unser,
richtig, genau.
Ehemaliger Chef ist also extra dahin geflogen. Die haben ein Tonstudio richtig. Angemietet und so weiter und so fort. Und erstmal gab es tatsächlich genau das Gleiche, was er in dieser Szene da, der echte Robert Geis, sagt. Um 13 Uhr fiel der Hammer und der Löffel. Es wurde gegessen. Es war egal, wie weit man gerade schon aufgenommen hatte mit dem Hörbuch.
Ja, oder ob man noch gar nicht angefangen hatte. Das war ja auch das Thema.
Richtig. Genau. Es wurde immer 13 Uhr, immer, ich hab Knast, Junge. Und dann ist man über da die Landstraßen gefahren zum nächsten teuren Restaurant, egal wie weit weg das war. Und dann wurde da königlich was verputzt. Aber das war heilig, dieser Termin. Und der wurde auch eingehalten. Das war das eine schon mal sehr Lustige, was Oliver über Rang erzählt hat. Und dann ist wohl Robert Geis jetzt nicht der geborene Leser.
Auch das.
Oder Sprecher. Mhm. Und hat also jeden Satz in seinem Hörbuch, vielleicht kannst du uns mal ein Beispiel geben, gleich betont.
Ja, also hört euch das an. Man findet das, ich glaube, sogar bei Spotify. Müsste eigentlich.
Spotify ist das. Ich gucke mal,
Die Geissens, von nichts kommt nichts, heißt das.
Ja.
Wir haben das damals in der Firma, weiß noch, wir hatten ja immer so Werbeexemplare, Freiexemplare. Wir haben uns die damals mitgenommen, weiß ich noch, weil Oliver meinte,
ja, ich musste das hören.
Also, nehmt das mit, das ist geil, das ist mega.
Und das Thema war folgendes. Carmen hat sich richtig Mühe gegeben, die kann auch gut lesen tatsächlich. Also das ist so eine richtige Vorleserin. Da merkst du, okay, das ist eine Mutti, die hat vorgelesen. Ja. Und die versucht auch das so auch dramatisch zu sprechen, wenn zum Beispiel, es gibt eine Szene, da lassen sie aus der Türkei Hosen kommen, die sie dann für Uncle Sam umnähen, da muss auf jedes Ding ein neues Metallemblem drauf. So, und dann ist die Auslieferung, kommt immer näher und sie bekommen keine näher in der Türkei und dann nähen Robert und Carmen das selbst. So, da waren sie halt irgendwie 25 Jahre alt. Und kurz davor diesen Riesendeal abzuschließen mit Uncle Sam. Und dann haben die in der Nacht- und Hebelaktion das selber umgenäht. Und wie kam das dann liest?
Wir mussten das alles selber machen. Es half nichts. Robert und ich standen 14 Stunden in einer Küche in der Türkei und haben genäht wie die Wahnsinnigen.
So, das ist super gelesen. Dann kommt, am nächsten Tag hat mein Vater angerufen. Er sagte, Robert, du musst nach Köln kommen. Ich sagte, das ist ja wohl nicht dein Ernst. Mein Vater sagte, doch, Junge, es ist was passiert. Ich dachte erst, es wäre was mit Mama. Als ich in Köln landete, turnte mich zunächst schon mal das schlechte Wetter ab. Mein Vater stand mit sorgenvoller Miene vor mir. Robert, sagte er. Das Finanzamt. Oh Scheiße, da wusste ich, was Sache war. So.
Und das Geile war natürlich unser Chef, das muss man auch nochmal dazu sagen. Normalerweise, er ist ein brillanter Regisseur, wenn Hörbücher eingelesen werden, wirklich von Deutschland-Stars sitzen da, Christoph Maria Herbst, Bastian Pastewka normalerweise lesen irgendwas und er steht in der Regie, ja super, super, vielleicht ein bisschen mehr hier und dann macht er das alles vor und so. Und er ist halt super penibel gewesen und deswegen auch recht gut und so weiter und so fort.
Ja,
und
klar.
Da saß er natürlich erstmal völlig wortlos und hat sich gedacht, was machen wir denn jetzt? Und dann ist dieses ganze Buch quasi für die Hörbuchfassung extra so umgeschrieben worden, damit das alles nicht ganz so schlimm ist. Und am Ende, wenn man es dann hört man und das weiß, hört man es trotzdem noch raus, aber es ist dann tatsächlich sehr hörenswert geworden. Und wir können es auch wirklich empfehlen. Es heißt übrigens, ich habe gerade natürlich naiverweise gegoogelt, von nichts kommt nichts. So heißt es natürlich nicht. Es heißt von nix kommt nix, ist ja klar, ne?
Also ja, schön, entschuldige bitte mein Drang zum Hochdeutschen.
Ja, ich wäre auch nicht drauf gekommen, kein Vorwurf, aber ich war auch verwirrt.
Von nix kommt nix.
Wieso gibt's denn das hier nichts? Wieso gibt's das nicht im Internet? Aber man muss eingeben, von nix kommt nix. Und es ist eine Audible-Produktion, hätten wir auch drauf kommen können, weil Großkunde unserem ehemaligen Arbeitgeber.
Stimmt.
Deswegen nicht bei Spotify hörbar, aber über Amazon und Audible bestellbar, beziehungsweise
aber
streambar.
Macht das, es kostet bestimmt nicht mehr die Welt es lohnt sich. Es ist, ihr könnt es als Comedy-Produkt konsumieren. Wie man zu den Geissens jetzt wirklich steht, ist fast egal. Ja. Es ist so
absolute
ein geiles Ding.
Absolute Empfehlung geht raus, ja.
Du hast aber die Hauptgeschichte gar nicht erzählt, dass es damit losging. Er hat ja damals Verena, also die Vorgängerin von Zina, musste ein Tonstudio mieten und konnte kein Französisch. So. Und hat
Ach,
dann
die
ein Tonstudio.
Ich kenne gar nicht die Geschichte.
hat dann das Tonstudio bekommen. Oliver hat dann auch 18 Mal gegengecheckt, weil er an dem Tag nicht selber bei Spotting Image war. Du weißt, wie schön die Tage waren, ne? Wenn er Druck am Kessel hatte, aber er war nicht da. Und du hast dann so diese wütenden Anrufe bekommen im Minutentakt. Und dann hat sie ihm irgendwann gesagt, Studio ist bestätigt, könnt ihr hin. So. Dann ist er in Monaco, trifft die Geissens. Robert Geiss geht in das Studio, nimmt einen Kopfhörer in die Hand. In dem Moment kommt das komplette Kabel mit der Halterung aus der Wand. Und er guckt Oliver an und sagt halt so, hier nehme ich nicht auf, wir brauchen ein anderes Studio, ich mache dann jetzt mit der Frau Mittag, du kümmerst dich. So, dann hat er den Oliver da stehen lassen. Oliver kann auch kein Französisch. Oliver hat dann Verena angerufen, es war ein ganz normaler Wochentag, viel zu tun bei Spotting Image, und hat die quasi erstmal angeflaumt, was ihr einfällt, so ein Studio zu mieten. So, sie sagt, ja, ich habe halt keine Bilder gesehen.
Bist du bescheuert, bist du wahnsinnig.
Ja. Das Kabel aus der Wand raus,
ja, das weiß man ja nicht, wenn man zig hundert Kilometer entfernt sitzt. So, und dann hat Verena halt, die eigentlich ganz andere Sachen zu tun hatte an dem Tag mit Sicherheit, musste dann auf Teufel komm raus ein neues Studio kriegen. Dann haben sie eins bekommen und da hingen Bilder von U2 und Lenny Kravitz drin, weil die da auch schon aufgenommen haben. Und das hat Robert dann überzeugt.
Ah, schlau. Ja, klar.
Und da
die hat Oliver wahrscheinlich vorher zu Hause ausgedruckt und dann noch schnell da aufgehangen.
Ja. Aber eben, mein Highlight war, als Oliver meinte, Robert war irgendwann so genervt vom Lesen, dass er gesagt hat, kann das nicht der Heini von 1 Live machen, der uns danach macht? Und damit meinte er ja mich. Ja,
also du.
Ja. Ach, kann das nicht der Heini von 1 Live machen, der uns danach macht? Dann
macht
das
doch viel besser. Ja.
Auch so typische Reichen-Mentalität, Heini. Alles machen lassen.
Ja, das ist auch so eine geile Beschimpfung. Der Heini.
Der Heini. Herrlich.
Der Heini. Ja, also das, guck mal, so ist das jetzt in unserem Podcast. Jetzt haben wir die erste Hälfte über Fußball geredet und dann haben wir einfach aufgegeben und sind einfach bei ganz anderen Dingen gelandet. Ich möchte noch kurz zum Schluss dieser Folge was Wichtiges sagen, ausnahmsweise mal.
Oh.
Und zwar gibt es in Düsseldorf am 27. Januar, also wenn ihr die Folge zum Beispiel freitags hört, dann samstags, eine große Demonstration gegen die AfD, wie in den meisten großen Städten bislang auch. Was heißt gegen die AfD? Gegen die Werte, die die AfD aktuell vertritt, gegen das ausländerfeindliche Denken und alles, was dazugehört. Und Fortuna Düsseldorf und die DEG, was ich sehr bemerkenswert und sehr schön finde, haben sich zusammengeschlossen und zusammen zu dieser Demo aufgerufen. Geht dort bitte hin, zeigt euer Gesicht. Und was noch viel wichtiger ist, ich finde das natürlich absolut klasse, dass es im Moment diese großen Proteste gibt. Das ist schon mal ein guter Anfang. Aber was ich letztens gelesen habe und was mich wirklich schockiert hat, und auf die Zahl wäre es wahrscheinlich auch nicht gekommen. Ein Viertel der Deutschen ist schon in der Pension und Rentner. Und diese Stimmen sind bei der Bundestagswahl nun wirklich nicht unerheblich. Also, mein Auftrag an euch, geht nicht nur zu dieser Demo, sondern sprecht auch mal, wenn ihr das noch habt, mit euren Großeltern oder mit anderen alten Leuten, die ihr kennt, weil die sind manchmal, und da können sie oft auch gar nichts für, so nicht so auf dem absolut Laufenden und nicht so am Zahn der Zeit so dran. Und ihr müsst die ja jetzt hier nicht so super Vogue-mäßig irgendwie bekehren oder so. Das hat wahrscheinlich eh keinen Sinn. Oder mit denen übers Gendern diskutieren oder so.
Das kann auch eher abschrecken, ne? Also ihr müsst euch in die Gedankenwelt der älteren Herrschaft reindenken.
Genau, und das könnt ihr ja auch gerne mal machen, indem gerade diese Generation wissen müsste, je nachdem wie alt sie ist, was schon mal in Deutschland Furchtbares passiert ist. Und das geht ja nicht nur um die Zeit von 1933 bis 1945, sondern auch das, was danach gekommen ist. Denn da war ja jetzt auch nicht gerade alles rosig. Und
vorher, das, ne? Auch vor 33 hat ja vieles darauf hingewiesen, dass eine komplette Radikalisierung erfolgen wird. Und das ist ja dann passiert, im Maximum.
Und das haben vielleicht eure Großeltern noch nicht richtig mitbekommen, weil sie entweder zu klein waren oder nicht auf der Welt. Aber das kennen sie ja auch aus Erzählungen und so weiter und so fort besser, als wir das kennen. Für uns ist das schon viel zu lange her. Also diese Generation sollte auch ganz dringend ja, vielleicht mal informiert werden, weil zu so einer Demo gehen die eh nicht. Und die tun das vielleicht auch alles ein bisschen ab. Und das könnt nur ihr ändern, indem ihr, solltet ihr Großeltern haben, vielleicht nochmal in Ruhe mit denen redet. Die sind alle wahlberechtigt und das sind alles wichtige Stimmen. Und wenn die aus Protest bei der nächsten Bundestagswahl die AfD wählen, dann, wählen sie Nazis und das sollten sie nicht tun. Das wäre schade.
Ja, vor allem Nazi-Ideologie, ne? Also natürlich gibt's in der AfD, so das wird ja auch immer gesagt, so es gibt da die Strömungen und die.
Ja, natürlich,
aber,
ja klar.
Das ist aber ja, es gibt halt auch den radikalen Flügel und der wird geführt von Björn Höcke. Und Björn Höcke wird keine Gefangenen machen, wenn er an der Macht ist. So. Und wenn der tatsächlich Ministerpräsident in Thüringen werden sollte, und das diese Szenarien werden ja realistisch, dann ist das der Anfang vom Ende. So. Und deswegen verhindern, einfach verhindern. Wenn ihr eine Protestwahl machen wollt, dann wählt so eine kleine Partei, dann wählt die Grauen Panther. So, das ist auch Protest.
Ja,
dann habt ihr den Großen nicht die Stimme gegeben, Habeck und wie sie alle heißen, und habt aber nicht den rechten Pöbel gewählt. Also wenn dann so. Und geht wählen, das ist einfach das Allerwichtigste. Nicht zu Hause bleiben und denken, naja, die anderen machen das für mich. Das Problem ist, die Radikalen gehen immer wählen. Das hat mein Politik-Wirtschaftslehrer Herr Adams immer gesagt, Gott hab ihn selig. Und genau das stimmt.
Ja, das ist doch gut, dass wir das einmal gesagt haben. Und jetzt sind wir ja dann nächste Woche selbstverständlich auch wieder für euch da. Nächste Woche, Christian, ist eine ganz besondere Folge. Ist nämlich
Gottes Willen. Folge. Wo kommt das denn her?
Ich war am Wochenende, hab ich Killepitsch getrunken. So ein bisschen kommt da hinten raus, merke ich so. Das war vielleicht lecker. Und eine Empfehlung für alle Leute, die aus Düsseldorf kommen. Wenn man einen Killepitsch trinkt, wenn man den ins Eisfach tut, wird der lecker. Lasst das. Trinkt den lauwarm. Da wird euch ganz besonders schlecht von. Nächste Geil. Woche haben wir nämlich eine Schnapsfolge. Es ist nämlich Euro 55. Und natürlich die fünfte Jahreszeit kommt auch mit großen Schlüsseln her. Und ich glaube, ich stehe dieses Jahr als Killepitch-Fläschchen.
Jetzt als Killepitch nach dem Karneval. Ja, herrlich.
Ja.
Ach, geil, ey.
Ja.
Killepitch
also
und Schumacher alt. Das war einer meiner schönsten Geburtstage hier mit Robert, mit Olli Band damals.
Das habe ich letztes Wochenende in dieser Kombination getrunken. Ja.
Und mit deinem Kumpel Flo saßen wir im Schumacher Brauhaus und haben uns, sagen wir mal, wir haben den Deckel voller Striche gehabt am Ende. Es war schon schön. Und dann gab es Killepitch und obendrauf. Ah, lecker.
Ja. Also nächste Woche nehmen wir auf, dann am 1. Februar. Ach nee, wir haben gesagt, wir nehmen am 30. Ich weiß es auch nicht mehr. Nächste Woche nehmen wir auf jeden Fall auf. Und da ist quasi die letzte Folge vor Karneval. Also kann sein, dass ich schon wieder angetrunken erscheine. Ja.
Ja, kein Problem. Da bist du ein bisschen ruhiger als sonst.
Ja. Noch ganz kurz, zwei Nachrichten noch ganz kurz zum Schluss möchte ich vorlesen, die wichtig sind. Ihr habt uns geschrieben, das wollen wir nicht vergessen. Die Caroline hat uns geschrieben. Hallo ihr zwei, mega gute Folge wie immer. Kleine Info, das bezieht sich auf die Folge vor zwei Wochen, zur Galerie Steinreich. Die gibt es schon lange und heißt wohl so, weil sie vor allem Schmuck mit Natursteinen macht. So sieht jedenfalls die Auslage aus. Ich glaube, die sind eher nicht mit so einem Köglow unterwegs. Liebe Grüße, Karo.
Köglow ist gut.
Gefällt mir auch, sollte es also
tolle
so
Nachricht.
Sein.
Sehr gut.
Sollte
Steinreich.
Es also so sein. Entschuldigung,
okay.
Galerie Steinreich. Ja.
Ah, okay.
Und noch eine Nachricht vom Fabian, der geschrieben hat, danke, dass ihr das mit den dünnen Bärten erwähnt habt. Ich habe das auch nie verstanden, wie das geht. Kevin Kurani war da auch immer ein gutes Beispiel.
Ja, der war der Meister.
Und bitte mehr Captain Koffein. Danke. Captain Koffein kann ja also für uns dann diese Folge zumachen.
ja, ich würde dann mich anbieten, diese Folge, ja, nennen wir es ruhig mal, zu schließen. Ich habe hier folgende Sachen vor mir stehen: einen doppelten Cappuccino, einen vierfachen Espresso und einen achtfachen Flat White. Das muss jetzt alles noch irgendwie rein in die Magengrube und ja, dann gibt's wieder Sodbrennen heute Nacht. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Noch mehr freue ich mich auf nächste Woche, da gibt's auch wieder Gästekurve. Und das war eine ganz tolle brandneue Folge mit Matthias Esch und Christian Schiffer und ich verabschiede mich mit den Worten eines großen Philosophen, der mal gesagt hat, egal wo man hingeht, da ist man dann. Dankeschön, tschüss, euer Captain Koffein, ich hab euch alle lieb.